Ja, liebe Schwestern und Brüder, wir haben heute einen Predigtabschnitt, den gab es, ich weiß es nicht genau, denn über den hat man jahrzehntelang, vielleicht sogar jahrhundertelang in den Kirchen nicht gepredigt. Der wurde ganz neu eingeführt. Es sind Worte aus dem Jakobusbrief und diese Worte möchte ich uns lesen in Jakobus 2, Vers 14 bis 26. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glaube und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke. So will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht daran. Die Teufel glauben's auch und zittern. Willst du einen einsehen, du törichter Mensch? Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird. Nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab. Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Tja, das sind so Gedanken. Kommen wir jetzt durch die Werke in den Himmel oder vielleicht doch durch den Glauben oder vielleicht doch durch beides? Solche Fragen kommen einem, wenn man das liest. Gustav Werner hat einst für seine diakonischen Einrichtungen die Losung ausgegeben, ein Glaube, der nicht zur Tat wird, taugt nichts. Und darum geht es dem Jakobus in seinem Schreiben an zerstreute judenchristliche Gemeinden. Es geht darum, was soll ein Glaube, der keine Konsequenzen hat? Was ist es für ein Glaube, der auch angesichts existenzieller Not eines Menschen den Impuls nicht kennt, zu helfen und zu versorgen? Was ist ein Glaube, der sieht, wie jemand leidet und nicht zupackt? So wie wir es vorhin bei dieser Autopanne gesehen haben, da war es klar, ich packe zu, ich helfe. Was für ein Glaube ist das, den hier Jakobus meint und im Blick hat? Vermutlich einer, der an religiösen Ritualen allein an der Tradition orientiert ist. Der sich darin gefällt, christliche Werte zu haben, aber ohne spürbare Lebenspraxis. Es ist, man kann sagen, ein Theorieglaube. Ein Glaube, den so auch die Teufel und Dämonen haben, wie Jakobus argumentiert. Gott allein für richtig halten, ist noch lange nicht eine lebendige Beziehung zu Jesus. Auf jeden Fall ist es ein Glaube, der im täglichen Leben keine Spuren hinterlässt. Ein Glaube, der letztlich im täglichen Leben unwirksam ist. Eben, ein Theorieglaube. Und was fängt man mit einem unwirksamen Glauben an? Gar nichts. Das erinnert ja auch an Jesus, der gesagt hat, ihr seid das Salz der Erde. Und wenn das Salz nichts mehr bewirkt, was nützt es dann? Nichts. Das ist das Thema von Jakobus in diesem Abschnitt. Er hört offenbar viel von einem solchen unwirksamen Glauben. Deshalb will er wachrütteln, er will erschrecken und die Herzen solcher Christen aufwühlen. Deshalb sagt Jakobus, ein Glaube ohne Werke ist tot. So wie angebliches Mitleid ohne Hilfeleistung wirkungslos ist, so ist die Art von Glauben, der keine Werke hervorbringt, bloß ein leeres Bekenntnis und kein lebendiger Glaube, sondern tot, leblos. Deshalb rettet der auch nicht, sagt Jakobus. Das einzig mögliche Zeichen für einen lebendigen Glauben sind die Spuren, die er hinterlässt. Und da können wir uns jetzt fragen, was für Spuren hinterlässt unser Glaube in unserem Alltag, in der Begegnung mit Menschen? Das können praktische, helfende Taten sein, die für einen anderen Menschen Bände sprechen. Dann werden diese Taten zu Briefen, in denen interessierte Mitmenschen lesen können, wie sich Glaube auswirkt. Beispielsweise in den Gemeinden, in der mit uns verbundenen Indienmission. Wenn dort ein Mädchen ausgesetzt wird, weil es zu viel ist in der Familie, einfach in die Straße gelegt wird, dann finden es Christen, dann nehmen sie es in das Kinderheim auf und erziehen es. Es erhält eine qualifizierte Schulbildung und kann sogar bei entsprechender Begabung studieren. So zu handeln, ist ein Glaube der Tat. Dann sind da Christen voller Leidenschaft für Jesus. Sie machen sich Gedanken, wo und wie können wir Menschen für den Glauben gewinnen? Und sie entschließen sich, vielleicht einen missionarischen Gemeindeaufbau zu praktizieren. Dann sind das auch Aktivitäten, die lebendigen Glauben bezeugen können. Das können sichtbar werdende Äußerungen dieses lebendigen Glaubens sein oder Taten in aller Stille, die nur ein Mensch sieht und wahrnimmt. Das kann eine große Gebetstreue sein oder auch viele Spenden und Opfer, weil man das Geld hat. Es sind Zeichen dafür, dass Jesus hier einen Nachfolger angerührt hat und ihn durch seinen Geist zum Handeln bringt. Manchmal wissen es ja die Menschen gar nicht, dass sie Gutes tun. Da haben wir in Matthäus 25 diese Worte von Jesus, wo dann die fragen, die den Herrn fragen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Gerade dieser Text macht eines klar. An Jesus vorbei gibt es keinen Weg in den Himmel. Egal wie viel Werke man auch tut, Und wie bewusst oder nicht bewusst sie sind, an ihm vorbei gibt es keinen Weg in den Himmel. Aber Jesus für sich zu beanspruchen, ohne dass der Glaube im Leben Relevanz hat, ist riskant. Das letzte Urteil trifft Jesus. Wie gesagt, Jakobus will auf- und wachrütteln. Er sieht sich nicht als Richter über die einzelne Tat, ob sie gut war oder nicht, ob es überhaupt ein Zeichen für den lebendigen Glauben war oder nicht. Auch uns steht das nicht zu. Ist das, was ihr so toll musikalisch vorträgt, ist es jetzt ein gutes Werk oder nicht? Was meint ihr? Tja, bitte? Ja, man lebt ja in Hoffnung, gell? Ja, weil wir ja nie genau wissen, mit welchen Motiven tue ich es. Ich erinnere mich noch als junger, da war ich junger Student und dann war ich wieder eingeladen, irgendwo einen Gottesdienst zu halten. Und dann habe ich mir vorgenommen, so, jetzt tue ich Buße, jetzt will ich wirklich ganz meinem Herrn dienen, ganz und gar. Es soll nicht sein, was mich gedanklich abbringt von diesem Ziel. Ich möchte in aller Demut unmittelbar dem Geist Gottes Raum geben, dass da nichts Hinderliches unterwegs ist. Und mit dieser inneren Überzeugung und mit dieser inneren Einstellung ging ich also dorthin und hielt diese Predigt. Und ich hielt sie wirklich, so wie ich gespürt habe, vollmächtig. Und dann war ich fertig und der Leiter von dieser Stunde, es war eine Stunde, der hat dann am Ende gesagt, so, und jetzt freuen wir uns, dass unser Herr Pfarrer bald wiederkommt. Der hat mich jetzt zum Pfarrer befördert und meine ganze heilige Motivation war der Bach runter. Ich war Pfarrer noch, ehe ich ein Examen gemacht habe. Und ich war stolz. War es jetzt ein gutes Werk? War es kein gutes? Vielleicht ist er da ein bisschen stolz, dass er so gut singt. Es ist so schwierig, hier über einen anderen zu sagen, das war ein gutes Werk oder das war ein schlechtes Werk. Es ist so schwierig, auch von sich selber zu sagen, war es jetzt ein gutes Werk oder war es kein gutes Werk. Auch wir selber können eben oft nicht die Tiefe für unser eigenes Handeln letztgültig beurteilen. War es gut, war es schlecht oder mittendrin. Könnte ja auch noch passieren. Mich tröstet da immer wieder dieses Wort. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Also wer entscheidet das letztlich? Er, Jesus, unser Retter auf dem Richterstuhl. Und er allein hat die Vollmacht, über unser Leben drüber zu schauen und mir zu sagen, Kerle, das war gut, aber wenn du es nicht glaubst, aber das war echt daneben, aber gemerkt hast du nicht mal. Und das tröstet mich, dass ich in seiner Hand stehe bei all diesen selbstkritischen Fragen. Was ist das nun eben positiv, Glaube, auf den Jakobus hier abzielt? Jakobus wählt zwei krasse Beispiele aus dem Reigen der Glaubenszeugen, die auch im Hebräerbrief ja genannt werden. Diese haben eines gemeinsam. Diese beiden hatten den Mut, mit Gottes ganzer Realität im sichtbaren Raum, aber auch in seiner unsichtbaren Welt zu rechnen. Als erstes nennt er Abraham. Ein Mann Gottes, sein Glaube zeichnete sich dadurch aus, dass er im Blick auf Gottes Präsenz und Allmacht bereit war, etwas völlig Widersinniges zu tun. Er war bereit, als Zeichen seines Gehorsams seinen Sohn zu opfern. Menschlich könnte man sagen, geht's noch? Er hatte die Verheißung, dass aus ihm viele Nachfahren kommen sollen. So etwas tut man doch nicht, jetzt den einen Sohn zu opfern. Und von der Logik her geht's gar nicht. Wie kann er durch die Tötung seines Sohnes, seines einzigen Sohnes, mit dem Versprechen Gottes rechnen, dass es eine riesige Zahl Nachkommen geben soll? Das passt überhaupt nicht, so aus unserer Perspektive. Aber Abraham rechnete mit Gottes Wirklichkeit mehr als mit allem Sichtbaren, was vor Augen lag. Und das ist im Jakobus wichtig. Und sagt, hey, so sollen wir unterwegs sein. Das hinterlässt Spuren in unserem Leben. Zwei krasse Beispiele. Das andere, dann die Rahab, eine Prostituierte. Eine heikle Geschichte, habe es extra nochmal nachgelesen. Sie nahm die Kundschafter auf, die erkunden sollten, wie das Land ist und dass Israel einziehen sollte. Und dann wurde das bekannt in diesem Reich von Jericho und man ließ sie verfolgen. Und sie hat dann sie schnell aufs Dach geschickt und dann unter irgendwelchen Blättern da oder was da war, versteckt. Hat eine schöne Ausrede formuliert, als sie gefragt wurde, wo sind die Leute? Und dann hat sie denen unter Lebensgefahr zur Flucht verholfen. Warum? Weil sie erkannte, wer der Gott Israels ist im Himmel und auf Erden. Und dann schloss sie mit diesen Kundschaftern einen Vertrag und vertraute sich und ihre Familie letztlich der Treue und Güte Gottes an. Und die Kundschafter sagen, nimm so ein rotes Band, mach's an dein Fenster und dann wissen wir, ihr habt uns gerettet. Ihr Handeln war die Spur, die ihr Glaube in einer riskanten Situation hinterlassen hat. Auch Rahab rechnete mit der Realität der unsichtbaren Welt Gottes mehr als mit der sichtbaren. Klar ist, damit wurde nicht ihr sonstiges Tun als Prostituierte irgendwie ethisch gerechtfertigt oder für gut befunden. Das sagt der Text nicht. Aber ihr lebendiger Glaube brachte lebensfördernde Werke hervor. So wird auch unser Glaube, unser lebendiger Glaube, der uns mit Jesus verbindet, bei allen Fehlern in unserer Lebenspraxis Spuren hinterlassen und lebensfördernde Werke hervorbringen. Vielleicht sehen, erkennen und checken wir es im Moment selber gar nicht. Aber Jesus wird es uns zeigen. Dann, wenn wir bei ihm stehen und er mit uns unser Leben durchspricht. So habe ich mich dann am Ende doch noch über den Text bei Jakobus gefreut. Amen.